ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coffee to Go Podcast. Dieses Mal kommt die Folge tatsächlich leider nicht Freitag online. Ich war so stolz auf mich mit der ganzen Consistency und ich werde die sehr, sehr wahrscheinlich, glaube ich, sogar noch heute hochladen. Ist dann zwar wahrscheinlich gegen Mittag oder so online, aber lieber dann an einem Sonntag als erst wieder nächste Woche Freitag. Und heute sprechen wir über das Thema Träume. Beziehungsweise, warum ist es eigentlich so schwer, seine Träume zu verwirklichen? Ich glaube, wir kennen das alle, wenn man irgendwie so eine Idee im Kopf hat, vor allem wenn man so ein kreativer Mensch ist. Oder selbst wenn nicht, das muss man ja nicht mal dafür sein. Man kann das ja auch super easy einfach auf Ziele runterbrechen. Denn wenn man seine Träume verwirklichen will, dann setzt man sich im besten Fall Ziele. Also man muss irgendwie diesen Schritt schaffen, sich vom Papier loszulösen. Oder ich würde sagen, Papier ist eigentlich schon Stufe 2. Weil als allererstes ist es ja meistens so, wir haben die Idee im Kopf. Keine Ahnung, was uns inspiriert hat. Musik, Freunde, vielleicht irgendein Vorbild, das wir haben oder auch irgendwie was draußen, als wir unterwegs waren. Und ich glaube, der allererste Schritt ist zu erkennen, hey, das ist eine Idee, die will ich in Wahrheit umsetzen. Das ist ein Projekt, das will ich umsetzen. Das ist ein Ziel, das möchte ich erreichen in meinem Leben. Und das kann man natürlich runterbrechen auf kurzfristige Ziele, auf langfristige Ziele. Und darauf will ich gar nicht genauer eingehen, denn ich möchte viel eher über diese Blockade sprechen, die da ist, wenn es darum geht, wirklich seine Idee, seine Vision in die Realität umzusetzen. Warum es uns so schwer fallen kann, unsere Träume wirklich wahr werden zu lassen und auch aufrichtig daran zu glauben. Und dementsprechend kommen wir eigentlich zu dem versteckten Thema hinter dieser Folge. Und zwar will ich heute mit dir über das Imposter-Syndrom quatschen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Man nennt das Imposter-Syndrom nämlich auch Hochstapler-Syndrom. Und ich werde jetzt einfach mal eine Definition vorlesen. Ich habe viel recherchiert für die Folge. Das heißt, ich werde die Quellen auch angeben dieses Mal in meiner Beschreibung und natürlich auch so ein bisschen meine eigenen Gedanken dazu erzählen. Aber ich würde sagen, ich laber gar nicht so viel drumrum und wir starten direkt in die heutige Folge. Unter dem Imposter-Syndrom leiden meist leistungsstarke Personen, die ihre objektiven Erfolge nicht ihren eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zuordnen. Anhaltende Selbstzweifel und die ständige Angst, als Betrüger oder Hochstapler, im Englischen Imposter, entlarvt zu werden, sind zwei Anzeichen des Imposter-Syndroms. Betroffene schreiben ihre Erfolge häufig externen Faktoren wie Glück, Zufall oder Hilfe von anderen zu und führen Rückschläge auf ihre berufliche Unzulänglichkeit zurück. Ja, so viel zum Thema Imposter-Syndrom. Und wie kann man eigentlich erkennen, ob man vielleicht selbst auch sich als Imposter wahrnimmt? Ein paar Anzeichen dafür wären zum Beispiel Sachen, die auch schon natürlich jetzt gerade in der Definition genannt wurden. Aber beispielsweise zum ersten, dass man das Gefühl hat, dass berufliche Erfolge nur durch Glück und nicht durch eigene Leistungen erreicht wurden. Und für die, die jetzt vielleicht noch keinen Job haben, ich meine, ich habe ja jetzt auch noch nicht einen festen Job oder sowas, man kann das auch auf ganz andere Sachen beziehen, zum Beispiel auf die akademische Leistung. Also auch wenn man gute Noten in der Schule schreibt, dass man dann beispielsweise immer denkt, hey, okay, vielleicht war die Klausur gerade einfach einfach oder ich hatte einfach super Glück mit den Aufgaben, ich hatte Glück mit dem, was ich gelernt habe und so weiter und so fort. Oder man kann es natürlich auch auf Freundschaften oder Beziehungen übertragen, wenn es gerade gut läuft in Beziehungen und Freundschaften, man aber vielleicht anfällig ist, dieses Imposter-Syndrom auch dort zu empfinden, dann fühlt man eigentlich immer das, was gut ist in seinem Leben, hat man immer das Gefühl, man hat das nicht so wirklich verdient und man hat einfach unfassbar viel Glück oder das ist nur, weil man, ich weiß nicht, Hilfe von außen bekommen hat, weil man irgendwelche Connections hatte und so weiter und so fort und man würde als letztes im Inneren auf diese Idee kommen, hey, vielleicht liegt es aber an mir. Vielleicht liegt es an mir, weil ich ein guter Mensch bin, weil ich Charisma habe, weil ich tolle Persönlichkeitseigenschaften habe, weil ich hart dafür gearbeitet habe, weil ich mich angestrengt habe und so weiter und so fort. Ein zweites Anzeichen wäre, dass man immer diese Angst hat, als Versager entlarvt zu werden oder auch als inkompetent zu wirken. Also, dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht genug. Man hat in Wahrheit gar nicht so viel auf dem Kasten und man hat das Gefühl, dass die Menschen, die einen irgendwie wahrnehmen um einen herum, als schlau, als schön, als was auch immer, als fähig, als kompetent, dass die eigentlich nur so eine Maske von einem sehen, dass das gar nicht die Realität von einem selbst sein kann. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass Menschen hinter diese Maske blicken könnten und herausfinden würden, dass das in Wahrheit gar nicht stimmt. Also, dass man in Wahrheit zum Beispiel in der Realität doch gar nicht so schön ist oder dass man in Wahrheit überhaupt gar nicht so gut ist, so schlau ist, so fähig ist und so weiter und so fort. Nummer drei wäre, dass man das Gefühl hat, dass zum Beispiel Mehrarbeit und auch Überstunden der einzige Weg sind, um die Erwartungen zu erfüllen. Also, wenn man, wie gesagt, ich finde, Schule ist dann halt ein echt gutes Beispiel, wenn man beispielsweise für eine Klausur oder sowas lernt, für eine Arbeit oder sowas. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt zum Beispiel auch in meinem Praktikum erfahren. Diese Gefühle. Das hat mich auch beispielsweise sehr bewegt, diese Folge aufzunehmen, by the way. Aber darauf will ich gleich noch ein bisschen mehr eingehen, wo es ein bisschen persönlicher wird, wo ich noch ein bisschen mehr erzähle, wie ich das Ganze wahrnehme, weil wer es bis jetzt nicht bemerkt hat, Sonja hier ist auf jeden Fall ein ganz klassischer Fall von Imposter, also von Imposter-Syndrom. Ich bin in Wahrheit kein Imposter, das weiß ich, aber ja, von, also. Betroffene, würde ich jetzt mal sagen. Genau, dass man also das Gefühl hat, man muss halt, wie gesagt, immer mehr, mehr, mehr machen, damit man halt auch die entsprechende Erwartung erfüllen kann, weil man ohne das auf gar keinen Fall gut genug sein kann. Und Nummer vier wäre das Gefühl, Aufmerksamkeit und Wertschätzung für eigene Leistungen nicht verdient zu haben. Also egal, was man erbringt, man hat immer das Gefühl, selbst wenn man positives Feedback bekommt, selbst wenn man Lob bekommt, man glaubt es nicht so wirklich. Man hat das Gefühl, man verdient es nicht, dass es nicht so ganz der Wahrheit entsprechen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann auf jeden Fall jeden einzelnen Punkt zu 100% relaten. Und ich finde, das ist auch irgendwie schockierend festzustellen, weil ich finde, es ist so schade. Es ist so schade, weil es ist einfach dieser Ausdruck des Kleinredens. Und ich finde, wenn man halt eben auch noch aus diesem Imposter-Syndrom heraus handelt oder daraus spricht, dann sprechen diese Selbstzweifel aus einem. Und diese Stimme, die eigentlich nicht die Oberhand haben sollte, weil ich finde, niemand sollte sich kleinreden und wir alle können stolz auf uns sein. Und Erfolg ist auch so vielseitig definiert immer. Aber beispielsweise so ein paar Situationen, wenn ich jetzt reflektiere und zurückdenke, wo ich es bei mir definitiv ultra krass wiedererkenne. Beispielsweise. Also ich bin Mensch, ich entschuldige mich voll oft. Also es ist schon besser geworden und das ist irgendwie schön. Ich würde sagen, ich habe mich echt schon super, super krass weiterentwickelt, was das ganze Thema angeht. Und ich glaube, das Ding ist, sowas wirst du auch nie los. Also, ich bin sowieso der Überzeugung, die eigenen Struggles oder negativen Glaubenssätze, Gedanken, die wird man wahrscheinlich, vielleicht doch, ich meine, ich bin jung, ich bin 19, who knows, frag mich nochmal, wenn ich 40 bin oder so, vielleicht lache ich dann und sage so, ach, Imposter-Syndrom, die kleine Sonja, alles wieder vergessen. Aber ich weiß nicht. Also jetzt gerade ist meine Philosophie zumindest so, dass man das Ganze wahrscheinlich immer zu so einem gewissen kleinen Teil in sich tragen wird. Aber ich stelle es mir immer so vor, dass die gesunde Stimme sozusagen immer lauter wird und die Oberhand auch hat, denn man lernt damit umzugehen. Man lernt es nicht zu bekämpfen. Das wollte ich eine Zeit lang irgendwie total oft, wenn ich auf Sachen gestoßen bin, wo ich dachte, hey, jetzt ist gerade dein Mindset voll negativ oder ich weiß nicht, jetzt verhältst du dich irgendwie so, wie du das eigentlich gar nicht von dir gewohnt bist oder ich weiß nicht, wir haben doch so an uns gearbeitet, warum kommt denn das jetzt wieder hoch und so weiter. Dann bin ich oft erst sauer gewesen. Ich bin das wahrscheinlich immer noch ein bisschen manchmal, weil ich das Gefühl hatte, das darf nicht da sein. Das muss doch weg sein, jetzt mal. Also, was ist denn hier schon wieder los? Aber Wachstum ist halt nicht linear. Und ich bin der Überzeugung, dass man lernt, damit umzugehen. Der Umgang ist sozusagen der Schlüssel und nicht die Bekämpfung, also von dem Ganzen. Und mein Chef in Irland zum Beispiel, der hat das mir gesagt. So, kann es sein, dass du dich ganz schön oft entschuldigst? Und so Sachen. Und da ist es mir auch so ein bisschen mehr bewusst geworden, weil ja, absolut. Für jede Kleinigkeit irgendwie. Oder manchmal ist es halt einfach sehr anstrengend, weil man denkt auch sehr schnell, dass irgendwie alles persönlich ist oder dass alles irgendwie die Schuld von einem selbst ist. Ich weiß noch, wie ich gezittert habe, wenn in den Chat irgendwie reingeschrieben wurde, das wurde nicht sauber gecleant oder so nach einer Schließschicht und so. Und ich dachte immer, oh Gott, war ich das? Bin also nicht, dass dann jemand sauer sein wird oder sonst irgendwas. Also diese Gedanken sind auf jeden Fall da. Das Gute ist, man kann sie halt kontrollieren, dass man zum Glück weiß, so ganz ehrlich, Mädchen, was machst du dir denn gerade für einen Kopf? Das ist total unnötig. Aber es ist halt trotzdem anstrengend, weil diese Gedanken trotzdem da sind. Und ein anderes gutes Beispiel, auch aus der Irlandzeit, wäre, ich bin ja unfassbar viel gereist letztes Jahr. Also es war ja wirklich crazy. Ich war in, ich glaube, ich habe mal gezählt, 12 verschiedenen Ländern. Und es waren auch immer so kurze Trips. Also ich war nie krass lange irgendwo, abgesehen von dem Monat, als ich in Spanien war, für den einen Monat. Aber es war echt verrückt und ich war so dankbar für diese Zeit und ich habe mich in dem Moment so in das Reisen verliebt. Also es ist wie eine Sucht, wirklich. Ich vermisse es auch total. Ich weiß nicht, jetzt gestern war ja so ein krasses Sommerwetter, was auf der einen Seite ultra schön ist. Ich war so glücklich. Es war so toll. Sonnenstrahlen, die Küche wird angeleuchtet. Ich gehe spazieren im T-Shirt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das nicht die Normaltemperatur für April sein sollte, aber da habe ich irgendwie nochmal gemerkt, was ein Sommermensch ich bin und wie sehr ich das Wetter einfach so vermisst habe und wie sehr das meine Stimmung beeinflusst, ob ich weiß nicht, Sommer ist oder Winter, ob es regnet oder die Sonne scheint. Jetzt, während ich gerade rede, scheint auch die Sonne durchs Fenster. Ach, das ist so toll. Ja, aber back zu Irland und zum Reisen. Und von außen sah das alles richtig super aus. War es ja auch. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Klar, es war auch anstrengend und alles, aber ich habe diese Freiheit so genossen und diese ganzen Erlebnisse und die Menschen, die ich kennengelernt habe und in den verschiedenen Ländern zu sein und alles Mögliche über mich hinauszuwachsen und so weiter und so fort. Und ich habe mich gleichzeitig so schlecht gefühlt dafür, dass ich so glücklich bin. Das klingt total dämlich, weil jeder hat es verdient, glücklich zu sein. Du musst nicht irgendwie erst etwas Krasses leisten oder erbringen, damit du verdient hast, glücklich zu sein. Plus, du musst bedenken, Glück fällt doch nicht einfach so vom Himmel. Man hat immer was dafür getan. Und das habe ich aber komplett vergessen. Also ich habe nicht gesehen, hey Sonja, du hast den Schritt gewagt, alleine ins Ausland zu gehen, dieses Work and Travel alleine zu machen. Du hast dir den Job auf eigene Faust gesucht, du hast Bewerbungen geschrieben, du bist 2 Wochen lang in 20 Läden reinmarschiert und hast dich vorgestellt, hast nach einem Job gesucht und so weiter und so fort. Du hast dein Geld verdient, du hast dein Geld beiseite gelegt. Und dann hast du diese Flüge gebucht und so weiter und so fort. Und hast gesagt, hey, okay, ich mache das auch solo und alleine. Und das kam nicht also von irgendwoher. Ich hatte die Unterstützung meiner Eltern, was Work and Travel anging. Also ich habe da auch schon Zuschuss bekommen auf jeden Fall. Aber ich habe halt auch vorher noch die Monate, die ganze Zeit meinen Minijob gehabt und da die ganze Zeit für gespart und Geld beiseite gelegt. Und auch als ich zurückgekommen bin, zum Beispiel, bevor ich im Juli wieder für einen Monat weggegangen bin auf Reisen, habe ich Vollzeit, ich glaube Vollzeit war es, habe ich Vollzeit bei meinem alten Minijob nochmal gearbeitet, um nochmal Geld anzusparen. Ich weiß noch, wie ich da so bis 2 Uhr nachts im Burger King stand und mir dachte, ich habe gar keinen Bock mehr. Aber nee, ich meine, ich habe ja was dafür getan, zum Beispiel, aber irgendwie habe ich das in dem Moment nicht gesehen. Vielleicht, weil ich auch wusste, das sind halt nicht die Sachen, die Menschen sehen, sondern Menschen sehen halt immer nur den Erfolg oder wie gut es einem gerade geht oder was auch immer. Und ich habe mich auch echt schlecht gefühlt, wenn Leute mich gefragt haben auf der Arbeit, keine Ahnung, und wo warst du jetzt wieder unterwegs oder was hast du am Wochenende gemacht und so weiter. Ich habe mich schlecht gefühlt, davon zu erzählen, weil ich habe ja gesehen, wie die sich den Arsch auf gut Deutsch abarbeiten, wie die übermüdet sind von der Gastro, weil das ist ein super stressiger Job und alles. Und dann habe ich schon wieder vergessen, ja, Girl, aber vor ein paar Monaten ging es dir ja genauso, weil ich habe erstmal 3 bzw. 4 Monate Vollzeit gearbeitet. Aber ich habe mich halt auch immer verglichen, weil ich mir gedacht habe, da gab es halt welche, die haben nebenbei noch studiert und Teilzeit dort gearbeitet und alles Mögliche. Und ich dachte, ja, ich weiß nicht, womit habe ich das denn verdient, dass ich jetzt hier so living my best life nach dem Motto und die anderen sehen nicht so happy aus und ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Also ich hatte so diesen Drang, mich anpassen zu müssen. Ich dachte, okay, dir muss es ja jetzt auch schlechter gehen. Also einfach, damit du auch irgendwie niemand in deinem Umfeld ein schlechtes Gefühl vermittelst, damit die sich nicht irgendwie schlecht fühlen, weil du gerade so viel unterwegs bist und weil es dir so gut geht und alles Mögliche. Und wenn ich so drüber nachdenke, sind das so traurige Gedanken. Das ist so traurig. Das ist so schade, weil so sollte man sich doch nicht fühlen. Und jeder ist verantwortlich für sein eigenes Glück. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Leben. Und ich glaube, bei mir kam da halt noch viel dazu. Ich sauge oft Emotionen von meinen Mitmenschen auf wie einen Schwamm. Also, das kann echt anstrengend sein. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr empfänglich dafür, zu fühlen. Also, ich fühle sehr stark mit. Weine bei Filmen auch los und so Sachen. Oder das ist irgendwie schön, muss ich sagen, wenn du viel fühlen kannst, weil wenn ich mal schon im Bus sitze, dann habe ich die passende Musik und draußen ist es so schön, ich kriege Tränen in die Augen. Oder wenn ich, keine Ahnung, zum Sternenhimmel hochgucke oder was auch immer. Also es klingt so süß, aber ja, also das sind halt die schönen Seiten. Oder das war am Montag, da war mein Praktikumstag der erste und es war ein echt geiler Tag. Ich war total auf Wolke 7, ohne Witz. Ich habe mir Kerzen im Wohnzimmer angemacht. Ich bin gerade allein auch in der WG. Ich habe mir Kerzen im Wohnzimmer angemacht, laut Musik gehört und ich bin durch die ganze Wohnung getanzt und ich dachte, ich kann die ganze Welt umarmen. Und für diese Hochs oder jetzt, wo ich gerade hier sitze und rede und merke dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so erfüllt, weil ich diese Podcast-Folge aufnehme. Das ist so schön, wenn du das so spüren kannst. Das ist so cool. Aber wenn es dir halt nicht gut geht und es anderen auch nicht gut geht, dann ist es auch echt kacke. Weil dann können echt Kleinigkeiten einen so stressen oder runterziehen oder ja, was auch immer, weil man das dann halt natürlich auch stark fühlt. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgekommen vom Thema. So viel zu der Irland-Geschichte. Ein anderer Punkt, wo es mir sehr, sehr auffällt, ist meine Schulzeit. Also ich war immer sehr gut in der Schule. Ich hatte immer sehr gute Noten. Ich habe auch ein sehr gutes Abitur abgelegt. Und trotzdem ist da konstant diese Versagensangst gewesen. Und die ist immer noch. Die ist immer noch da. Die habe ich jetzt im Studium wieder gemerkt. Die habe ich gemerkt, als ich damals den Aufnahmetest für Psychologie gemacht habe, weil Leute sagen mir, Kind, wieso machst du dir Sorgen? Warum machst du dir Kopf? Warum hast du Angst vor Klausuren? Du kannst doch lernen. Du hast das doch bewiesen. Du hast ein Top-Abi. Du hattest in der Schule immer gute Noten und so weiter und so fort. Und meine Gedanken, die mir aber als erstes in den Kopf schießen, sind so, ja, aber das ist doch keine Garantie dafür, dass es wieder klappt. Das war damals. Ich hatte Glück. Damals lief es. Schule ist ein anderes System und so weiter und so fort. Es liegt am System, dass mir das so gut gelungen ist. Es liegt daran, dass ich Freundinnen hatte, die auch so gut waren, wodurch ich mitgezogen wurde, was es gepusht hat. Es liegt vielleicht daran, dass die Lehrer mich mochten und so weiter und so fort. Was auch immer. Und es liegt aber nicht daran, dass ich vielleicht schlau sein könnte. Oder da irgendwie, ich weiß nicht, dass ich das kann. Ach, das klingt so blöd, wenn man das ausspricht. Ich merke das ja gerade selbst. Das ist so traurig. Wie oft habe ich diesen Satz schon benutzt in der heutigen Episode? Aber ich weiß noch genau, als ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, Ich weiß nicht, ich spreche nicht so gern über Zahlen. Eigentlich möchte ich nicht, dass man sich vergleicht. Das ist auch wieder was, ne? Ich kann nicht gut darüber reden, was mir Gutes passiert. Das ist das Gleiche wie beim Abi. So, ich springe jetzt über meinen Schatten und ich spreche es einfach aus. Das ist keine große Sache. Also, ich habe halt mein Abitur zurückbekommen. Ich hatte mein Zeugnis und ich habe einen Schnitt von 1,1 erzielt. Und damit habe ich zuerst gar nicht gerechnet, weil ich habe mich auch sowieso immer viel schlechter eingeschätzt, als ich war. Also ich glaube, ein großes Zeichen ist auch ganz oft, dass man sich echt unterschätzt. Und auf der einen Seite macht man das vielleicht auch bewusst, weil man sich schützen möchte, weil falls genau dieser Fall eintritt, dass man ein schlechteres Ergebnis erzielt, dann ist man nicht so enttäuscht. Aber wenn das in zu einem krassen Ausmaß ist, dann kann ich das auch so ausbremsen irgendwie. Und ja, ich weiß, dass es auch immer so blöd ist für andere, wenn andere einen so fragen, zum Beispiel, obwohl, das ist dann ja eigentlich wieder nicht das eigene Problem, sondern dann projizieren diese Menschen wieder ihre eigenen Emotionen auf einen selbst drauf. Aber man kennt ja diese Schulgespräche mit, ja und, was hast du? Oder, oh mein Gott, wie fandest du die Klausur? Und ja, man kommt sich auch immer ein bisschen doof vor, wenn man ehrlich gesagt nach einer Klausur nicht so zufrieden ist und sagt so, boah, ich fand die voll schwer. Und später, ein paar Wochen, kriegt man die zurück und dann fragen dich die Leute, ja und, was hast du? Und man sagt so, ja, ich habe eine 1 oder so. Und dann gucken die dich irgendwie so an und denken sich so, ist es denn ernst? Du hast doch gesagt, dass du die Klausur richtig schwer fandest. Ja, aber ich glaube, es würde sehr viel mehr. Also deswegen spreche ich generell nicht gerne über Noten und so. Ich finde das auch ganz kritisch im Schulsystem, dass man das so beigebracht kriegt, wie krass man sich über Noten und Leistung definiert und so. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt auch nicht die neue Formel, was man dagegen tun könnte, oder man müsste das komplette System umstrukturieren und so, wahrscheinlich. Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Und als ich halt diesen Schnitt erfahren habe, war ich erstmal super glücklich. Und dann habe ich mir meine Noten angeguckt. Und mein erster Gedanke, schon wieder voll toxisch unterwegs war, hätte aber auch die 1,0 sein können. Warum nicht die 1,0? Oder in der Deutschnote, warum ist da jetzt nicht die 1? Warum bin ich da knapp an der 1 dran vorbei? Also, es ist, und das ist das Teuflische, wenn du unter diesem Hochstapler-Syndrom leidest, weil das ist ein Teufelskreis. Das ist so zum Kotzen wortwörtlich, weil egal wie gut du bist, total egal, was du erreichst, egal was für ein Lob du bekommst, egal was für positives Feedback du bekommst, das ist nie gut genug. Also wenn du positives Feedback bekommst und Lob, dann glaubst du es nicht. Und wenn du den Beweis unter die Nase gerieben bekommst, weißt du, irgendwie in Form von Zahlen, in Form von etwas, das messbar ist, dann ist es dir auch nicht gut genug? Oder wenn es dir gut genug ist, dann bestärkt dich das nicht darin, dass du super Fähigkeiten hast in dem Gebiet, sondern denkst du, so, boah, puh, gerade noch mal Glück gehabt, dass das jetzt so gut ist, wie ich das erwartet habe. Ja, hoffentlich bleibt die Messlatte jetzt so, weil dafür gibt es keine Garantie. Und dann ist da die Angst, dass du versagen wirst in der Zukunft. Und das sind so meine persönlichen Erfahrungen bisher, die mir jetzt so spontan dazu eingefallen sind. Und jetzt möchte ich noch zu einem anderen Block switchen. Und zwar, was sind eigentlich die Ursachen? Wo kommt das denn überhaupt her? Und was für Folgen kann eigentlich das Imposter-Syndrom mit sich bringen? Wo kommt das eigentlich her? Also, eine ganz, ganz, ganz große Auswirkung haben natürlich die eigenen Erfahrungen, die man im familiären Umfeld gemacht hat, mit seinen Eltern, durch seine Eltern und während man aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das dem einen oder dem anderen schon aus den Ohren raus, weil das ist irgendwie das, was man immer so hört, die Kindheitsprägung. Aber das ist nun mal so. Das ist so ein Alter, du lernst alles. Und von wem? Von deinen Eltern. Und je nachdem, wie sie reagieren, welche Emotionen sie zeigen und so weiter und so fort. Das Kind zieht, also saugt das ja alles in sich auf und dementsprechend passt man auch sein Verhalten an, seine Denkweisen und so weiter und so fort, weil man ist abhängig und man möchte geliebt werden und das ist der größte Wunsch. Der Wunsch auch nach Anerkennung, das ist ja super natürlich und ich glaube, viele Menschen, die vielleicht später so ein übertriebenes Verlangen nach Anerkennung und nach Bestätigung im Außen suchen, haben es vielleicht in der Kindheit einfach nicht erfahren und suchen das eben jetzt, weil sie so ein wenig gefestigtes Selbstwertgefühl haben, dass sie diese innere Überzeugung, diese Bestätigung nicht von innen heraus generieren können, wobei ich der Überzeugung bin, das kann jeder lernen, und sie ziehen es halt von außen. Also auch Personen, die irgendwie von Beziehung zum Beispiel springen und vielleicht das Ganze tun, weil sie dort diese Bestätigung bekommen, diese Liebe, die sie sonst nicht gespürt haben oder die ihnen unterbewusst irgendwie gefehlt hat. Ich finde, das ist sowieso ganz krass, weil ich glaube, also jeder wird verletzt in der Kindheit. Niemand ist perfekt, Eltern sind nicht perfekt. Ich werde später bestimmt auch nicht, also nicht bestimmt, sondern ich werde nicht perfekt sein, weil das geht gar nicht. Und ich glaube, wenn man halt versuchen würde, perfekt zu sein, dann wäre genau das wieder fatal, wenn man dann zu verkrampft ist und zu kontrollierend. Und dann wäre es ja wieder nicht gut, wenn du weißt, was ich meine. Aber die eine Ursache ist dementsprechend, wie hat man den Umgang mit Leistung zum Beispiel gelernt? Wurde man irgendwie überaus gelobt? Wurde man vielleicht auch total kritisiert? Oder war das ambivalent? War das mal so? Und welche Bedeutung hat eigentlich Leistung gehabt bei dir, als du noch ein Kind warst, als du ein Teenager warst, als du zur Schule gegangen bist und so weiter und so fort, als du zu Hause noch gewohnt hast oder wenn du gerade zu Hause wohnst? Welche Bedeutung wird dem beigemessen? Und ich glaube, das prägt ganz doll, wie sehr man sich auch über Leistung definiert. Und dazu gehört natürlich auch das Schulumfeld. Wie fühlt man sich dort? Also Lehrer, die prägen ja auch, Freunde prägen auch und so weiter und so fort. Also das ist definitiv ein ganz großer Faktor. Und der zweite Faktor ist, wie anfällig ist man für Perfektionismus? Da kann ich wieder ganz schnell meine Hand heben. Denn ja, Mini-Definition von Perfektionismus, da kann ich auch echt richtig gerne noch eine eigene, separate Folge drüber machen, weil das ist ein Thema, das kann man wieder super krass aufbereiten und in die Tiefe gehen und alles. Aber Perfektionismus bedeutet beispielsweise, jede Aufgabe muss perfekt erledigt werden. Man bittet selten um Hilfe dabei. Man setzt sich selbst unrealistische Maßstäbe plus Erwartungen. Und kontraproduktive Gedanken und Verhaltensweisen treten auf, wenn man seinen eigenen Erwartungen, die meistens dabei unrealistisch sind, nicht gerecht werden kann. Und Perfektionismus ist sowieso so eine Sache, die ist subjektiv, die ist utopisch. Also man rennt immer so einem Ziel hinterher, was man eh nicht erreichen kann. Weil wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, wir machen Fehler, wir müssen mal Anfänger sein. Wir werden nicht perfekt geboren oder sonst irgendwas und das müssen wir auch gar nicht. Aber ich glaube, in unserer Welt heute wird uns das so oft von außen suggeriert, weil so viel perfekt scheint. Allein auf Social Media, man scrollt durch die Feeds, perfekte Leben, egal was das für einen bedeutet, ob das bedeutet, oh, die Person, die verdient spielend leicht Geld, irgendwie hat die voll diese Finanzwelt raus oder ob das bedeutet, boah, die hat die perfekte Freundesgruppe oder mein Gott, ist die so süß, sie und ihr Freund, die haben die perfekte Beziehung oder oh, sie ist die ganze Zeit am Reisen und macht dies und macht jenes, wild and free oder die schreibt so krass gute Noten. Man hat das Gefühl irgendwie, das fällt der Person spielend leicht, akademischen Erfolg zu haben oder Gott, die Person ist 20 und hat schon ihr eigenes Business oder ist berühmte Schauspielerin, Schauspieler, was auch immer. Und es wird einem halt suggeriert, dass das Leben irgendwie so perfekt wie möglich gestaltet werden muss. Oh mein Gott, was tust du? Das ist der Nachteil, wenn man an einer Hauptstraße wohnt. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Nachhinein rausschneide oder ich lasse es vielleicht einfach drin. Die Sirenen, ich weiß nicht, ob man sie gerade gehört hat. Ja, aber kurz und knapp, das sind die Sachen. Und ich kann, glaube ich, jedem nur empfehlen, dass man sich selbst mal hinsetzt und überlegt, okay, hey, was trifft denn da auf mich zu? Und dass man da so ein bisschen drin kramt, vor allem was auch die Kindheit angeht und so. Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich weiß, ich kann das auch definitiv noch mehr. Ich meine, die Arbeit in einem selbst, die hat nie ein Ende. Klar kann man es auch übertreiben. Man sollte sich da ja jetzt nicht irgendwie krass reinsteigern, zu doll oder irgendwie verkrampfen oder sonst irgendwas. Und was auch ganz wichtig ist, also man kann nicht alles auf seine Eltern schieben und man kann auch nicht alles auf seine Kindheit schieben. Und man sollte vor allem nicht in diese Spirale rutschen, dass man sagt, okay, das ist also die Erklärung dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Also ich kann nichts daran ändern. Weil doch, das kannst du immer und jetzt liegt es in unserer Eigenverantwortung, damit umzugehen. Das sind nicht die Baustellen von jemand anderem, das sind nicht die Baustellen von einem zukünftigen Partner. Der kann einem dabei helfen und ich bin auch der Überzeugung, man muss nicht einfach alles alleine machen, das kann man auch einfach gar nicht. Aber man sollte nicht anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie es für einen lösen müssen. Also, dass man erwartet, dass diese Person das für einen lösen. So, und gleichzeitig sollte man auch nicht durch die Welt rennen und denken, ich muss das alles alleine machen, ich darf mit niemandem darüber reden, ich darf mir keine Hilfe suchen und bla 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 und was auch immer, weil das ist auch nicht der Fall. Was sind die möglichen Folgen? So, ich will damit jetzt keine Angst machen oder so. Das ist nur was, was ich irgendwie auch noch ganz interessant fand, weil ich das nicht wusste und ich hatte das Gefühl, oh, das erweitert so ein bisschen meinen Horizont, weil ich gar nicht wusste, dass das auch so in die Tiefe gehen kann und dass die Folgen auch, wenn es einfach extrem wird, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich krankhaft ist oder so, das ist ja nochmal ein ganz anderer Unterschied. Und ich finde es aber irgendwie einfach spannend zu wissen, was für Folgen das Imposter-Syndrom mit sich bringen kann. Und zwar haben Studien gezeigt, dass das Imposter-Syndrom zu einem Rückgang der Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit führen und gleichzeitig das Risiko für einen Burnout erhöhen kann. Es gilt auch als möglicher Auslöser von Angststörungen und Depressionen. So, das fand ich einfach irgendwie spannend, mal so gelesen zu haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das muss ich auch mit reinbringen, will ich mit reinbringen. Was ich auf jeden Fall relaten kann, ist, dass mit dem Arbeitsleistungsrückgang und mit der Arbeitszufriedenheit. Und ich glaube, das geht auch wieder sehr stark Hand in Hand mit dem Perfektionismus. Warum ist es also so schwer, seine Träume zu verwirklichen? Ich glaube, dass man sich jetzt mittlerweile nach dem, was ich schon gesagt habe, so ein bisschen selbst teils die Antwort geben kann. Aber ich bin auch der Meinung, dass da bestimmt noch so ein paar andere Gedanken mit dazu zählen können. Zumindest ist es bei mir so der Fall. Das ist ja immer ultra individuell. Das will ich nur nochmal betonen. Und auch alles, was ich hier sage, ich meine, ich bin jetzt nicht eine ausgebildete Psychologin oder sonst irgendwas, nur, dass es nochmal gesagt ist. Genau, wollte ich gerade nochmal unterstreichen kurz. Aber auf jeden Fall, ich bin halt der Meinung, zum einen, was ich gerade schon gesagt habe, halt, dass wenn man unter dem Imposter-Syndrom zum Beispiel leidet und vor allem, wenn man sehr perfektionistisch ist, kann man einfach schnell in dieses Vermeidungsverhalten rutschen und ultra prokrastinieren. Also, dass man das Gefühl hat, hey, die Idee, die Vision, den Traum, den ich habe, den fange ich gar nicht erst an umzusetzen, weil das klappt eh nicht. Ich habe Angst vor dem Versagen, ich habe Angst vor dem Scheitern. Andere können das vielleicht, aber für mich ist das nicht bestimmt. Und wenn ich es gar nicht erst versuche, dann habe ich auch nichts zu verlieren. So diese Glaubenssätze, die man dann irgendwie hat, beziehungsweise die Gedanken, die damit aufkommen, weil eigentlich möchte man sich nur selbst schützen vor diesem unangenehmen Gefühl des Versagens. Und dieses unangenehme Gefühl des Versagens, ich merke das total, das ist umso stärker, je wichtiger einem etwas ist und je mehr man etwas sich wünscht und sich danach sehnt. Beispielsweise habe ich es gemerkt jetzt, als ich Psychologie studiert habe jetzt die ganze Zeit, das klingt, als hätte ich es so 5 Semester gemacht, ich habe 1 Semester studiert, habe ich richtig gemerkt, wie mir dieser Wunsch gefehlt hat nach beruflichem Erfolg. Also ich war so, ja, erstens wusste ich ja noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen will und zweitens, ich hatte in mir gar nicht diesen inneren Antrieb von, also ich wollte gut sein, aber ich wollte eher gut fürs System sein, also gut in den Klausuren, weil ich das so gewohnt war. Aber ich hatte nicht so diesen inneren Antrieb von, ich will jetzt krass Karriere machen oder so oder ich weiß nicht, so richtig, richtig gut darin sein in diesem Gebiet oder was auch immer. Und jetzt, wo ich meinen Studiengang wechsle und vor allem mit meinem Praktikum, was ich in einer kleinen selbstständigen Medienagentur mache, in Münster gerade, merke ich, das hat sich vollkommen geswitcht. Oder auch mit meinem Insta beispielsweise oder mit meinem Podcast. Da ist es was ganz anderes, weil ich merke richtig so, wenn ich ehrlich bin, ich will erfolgreich sein. Ich will erfolgreich sein. Ich will Mehrwert liefern. Ich will etwas erschaffen, was von Bedeutung ist und so weiter. Und deswegen macht es auch so viel mehr Angst, sich da reinzulehnen, weil es tut viel mehr weh, wenn man da dann fällt oder wenn man da Frustration verspürt, weil es nicht so läuft, wie man sich das erhofft oder erwünscht. Und deswegen ist es am einfachsten, diese Tür einfach zu schließen und es ist sich schön leicht zu machen. Man macht es sich im Endeffekt leicht. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Choose your heart. Also, du kannst immer die leichten Entscheidungen wählen, die bequemen Entscheidungen oder das bequeme Machen, die bequeme Weise wählen. Und dafür aber vielleicht ein weniger erfülltes Leben leben oder, ich weiß nicht, weniger dein Potenzial ausschöpfen oder deine Träume halt nicht so verwirklichen. Oder du entscheidest dich dafür, okay, ich treffe härtere Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich wähle einen härteren Lifestyle. Das klingt jetzt, also für jeden ist das wieder einmal individuell. Also für jeden bedeutet auch, keine Ahnung, härter oder ich weiß nicht, softerer Lifestyle, was auch immer, ja, was komplett anderes. Und da ist nicht das eine irgendwie besser oder schlechter. Es kommt nur darauf an, was passt denn wirklich zu mir. Und ich wollte ja von Anfang an eigentlich in die kreative Richtung gehen, aber ja, es ist das gleiche wie mit der Fotografie. Warum habe ich aufgehört, Fotoshootings anzubieten? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin da nicht gut genug für. Also, meine Fotos sind nicht gut genug. Ich darf nicht mit meinem Preis hochgehen. All solche Sachen, immer dieses Kleingerede. Und das ist etwas, du schneidest dir damit selbst total ins Bein. Sagt man nicht eigentlich Knie? Naja, egal, du weißt, was ich meine. Und man steht sich selbst im Weg. Also warum man seine Träume nicht verwirklicht, der einzige Grund bist du. Es klingt ein bisschen hart. Und ich muss dazu wieder sagen, das kann man ja immer so schön sagen, weil jeder hat andere Umstände. Aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich zum Beispiel gar nichts hatten am Anfang und sich was aufgebaut haben. Und ich bewundere diese Menschen. Ich bewundere diese Menschen, die auch wirklich so richtig auf die Schnauze fallen und trotzdem weitermachen und nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist. Man darf einfach nicht aufgeben und man muss an sich glauben. Und so gewisse narzisstische Züge sind sehr von Vorteil. Da komme ich ein bisschen später noch drauf zu sprechen, weil ich noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchte, die mir persönlich einfach irgendwie helfen, was das ganze Thema betrifft und so weiter. Aber ich glaube daran, dass jeder von uns da draußen seinen Traum verwirklichen kann. Und ganz ehrlich, ich finde es schade, wenn man das Gefühl hat, ich habe immer so ein bisschen Angst dafür, belächelt zu werden. Oder ich finde es auch schade, wenn Leute einen dafür belächeln. Mir ist das nie passiert. Das ist so ironisch. Meine Ängste, die ich habe, die sind einfach so da, obwohl mir niemand den Anlass dazu gibt in meinem Umfeld. Weil ich habe ein supportive Umfeld, da hat niemand irgendwas Schlechtes gesagt. Allein beim Thema Studiumabbruch, kein Mensch hat gesagt, boah, ich bin jetzt aber enttäuscht von dir oder so. Also wir sind unser größter Feind. Wir reden uns so viel ein und wir halten uns zurück. Wir legen uns die Steine in den Weg. Und ich glaube, ein anderer Punkt, warum wir das vielleicht auch machen, nicht nur diese Angst vorm Versagen und vorm Scheitern und dass man vielleicht von außen eher dafür belächelt wird, sondern auch ein bisschen diese Angst vor dem Erfolg. Als ich das allererste Mal gehört habe, so diesen Gedanken, dachte ich mir, hä, macht ja gar keinen Sinn, wie Angst vor Erfolg. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch irgendwie schon, weil wenn du erfolgreich bist, dann sind all eyes on you. Also du stichst irgendwie heraus aus der Masse. Und man hat das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich diese Messlatte, jetzt bin ich sichtbar, jetzt sehen mich die Leute, jetzt sehen die, wenn ich falle, jetzt sehen die alles. Und du hast das Gefühl, du musst diese Messlatte genauso hochhalten und am besten noch höher. Also noch mehr Entwicklung, noch mehr Fortschritt und so weiter. Und vor allem, wenn man nicht so gerne im Mittelpunkt steht oder am besten, ja, so gerne ein bisschen unscheinbar unterwegs ist, weil man nicht diese Aufmerksamkeit hat, kann das schwierig sein. Aber es ist nicht verkehrt, es ist nichts verkehrt daran. Es ist nichts verkehrt daran, erfolgreich sein zu wollen oder seine Träume verwirklichen zu wollen und diese Schritte zu machen und auch Erfolg zu haben. Daran ist nichts falsch, das ist nichts Negatives. Und das ist alles so eine krasse Mindset-Sache, wenn es um dieses Thema geht, die ganze Zeit. Und im Endeffekt belügen wir uns dann immer selbst. Also wir suchen uns selbst ja einfach nur Ausreden. Zum Beispiel, wir haben keine Zeit dafür oder jetzt gerade passt es einfach nicht und wir finden irgendwelche Entschuldigungen oder ich bin noch nicht vorbereitet genug, ich bin noch nicht so weit. Wann wird man das denn sein? Also ich muss sagen, es stimmt auf jeden Fall. Es kann also Umstände geben, wo das stimmt, wo man vielleicht gerade wirklich andere Prioritäten hat, wo man wirklich keine Zeit hat. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, man muss da vielleicht manchmal in sich hören und sagen so, hey, stimmt das gerade wirklich? Oder belüge ich mich gerade eigentlich nur so ein bisschen selbst? Und in Wahrheit will man, glaube ich, auch ganz auf diesem Gefühl entgehen, wenn man dann auch noch ein Perfektionist ist, als Anfänger dazustehen. Weil sich das unbequem anfühlt. Man fühlt sich noch so wackelig wie so ein kleines Entenbaby und ja, tapst da so ein bisschen auf unbekanntem Terrain. Man fühlt sich vielleicht auch überfordert und man hat das Gefühl, okay, als ob ich irgendwann so gut sein werde wie das Vorbild, zu dem ich jetzt gerade aufsehe und so. Aber doch, wenn man nicht aufhört, man muss ja erstmal anfangen, um zu lernen. Und man muss ja erstmal anfangen, um zu wachsen. Und dieser Anfang ist viel entscheidender eigentlich als am Ende das Endergebnis, weil ich, also wenn man sich das so vorstellt, das Endergebnis ist vielleicht so diese 1%, die du dann irgendwann hast, aber dieser eine und der ganze Weg dahin sind diese 99%. Also alles, was du da lernst, die ganzen Skills, die du dir aneignest und so weiter, vielleicht war meine Verteilung jetzt mathematisch nicht sehr klug, aber stell es dir einfach bildlich vor und dann verstehst du, was ich meine. Und dementsprechend glaube ich, wir müssen da uns selbst einfach überwinden und mal mehr reflektieren und uns da selbst so ein bisschen in den Hintern treten und sagen so, ich kann das. Und das ist eine sehr gute Überleitung, weil jetzt würde ich dir ganz gerne meine Tipps mit auf den Weg geben, die mir persönlich helfen und die ich auch ganz cool finde. Mein erster Tipp bezieht sich auf Glaubenssätze. Die eigenen negativen Glaubenssätze umlenken. Also sei es der Glaubenssatz beispielsweise, ich bin nicht gut genug. Das wird dann ja sehr gut zu dem Thema der heutigen Folge passen beispielsweise. Oder ich kann das nicht. Oder was auch immer. Ich habe vorhin ja schon so ein paar negative Gedanken genannt. Und da muss jeder individuell für sich herausfinden, hey, was ist eigentlich so mein innerer negativer Glaubenssatz, beziehungsweise meine Glaubenssätze. Ich glaube schon, dass man immer mehrere haben, also nicht haben kann, das nämlich auf jeden Fall. Aber ich denke, meistens hat man wahrscheinlich mehrere negative Glaubenssätze. Und ich finde dafür Affirmationen ziemlich cool. Und ja, ich kam mir am Anfang auch ziemlich blöd, muss ich sagen, dabei vor und irgendwie auch ein bisschen bescheuert, mir so diese positiven Sachen vorzulesen oder einzureden. Und das so ein bisschen zu einem Ritual werden zu lassen. Und ich habe es auch ziemlich vernachlässigt in der letzten Zeit. Und das ist vor allem etwas, das sollte man nicht vernachlässigen, wenn man damit mal angefangen hat. Weil negative Glaubenssätze umzulenken, das braucht Zeit. Also es ist nicht damit getan, dass man zum Beispiel aus einem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, dass man dann einfach einmal sich sagt so, hey, aber das stimmt doch gar nicht, ich bin gut genug. So, und dann kann man nicht erwarten, okay, jetzt werde ich das auch für immer so denken und genau so durchs Leben gehen. Das wäre richtig schön, aber leider funktioniert das so nicht, weil man muss bedenken, diese negativen Glaubenssätze, die trägt man seit der Kindheit in sich und die hat man so lange verankert. Man hat so oft aus dieser Überzeugung heraus vielleicht auch gehandelt, agiert, gedacht und das hat man halt nicht in ein paar Wochen wieder weg oder in ein paar Monaten. Ich glaube, das dauert Jahre. Es dauert, glaube ich, Jahre und ich finde, dass es sich aber lohnt, weil, also wenn es einem auch Spaß macht, es muss ja nicht für jeden das Ding sein, aber das ist einfach was, was ich ganz gerne mache, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich immer morgens und abends ein bisschen journalen will. Ich habe mir auf Notion so ein kleines Template erstellt und Affirmationen runterschreiben dauert echt eine Minute, eigentlich 30 Sekunden und dann schreibe ich mir halt einfach so ein paar positive Sätze auf, die auch irgendwie gerade zu meinem Alltag passen, wo ich das Gefühl habe, hey, das würde mir richtig gut tun, wenn mir das jetzt meine beste Freundin sagen würde beispielsweise. Deswegen sage ich es mir gerade selbst. Und am Anfang fühlt es sich vielleicht so an, wenn man damit gar nicht vertraut ist, okay, das ist ja schön gut, aber irgendwie belüge ich mich gerade selbst. Also ich habe das Gefühl, ich glaube das nicht so richtig. Und das ist ein Gefühl, das ist total normal, weil ich beziehe mich da auf die Erklärung, die ich gerade eben gebracht habe. Diese negativen Glaubenssätze, die sind ultra tief fest verankert. Deswegen wird dein Unterbewusstsein das erstmal gar nicht glauben wollen, was da so schön Positives steht. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist normal und das wird mit der Zeit besser. Und mit der Zeit merkt man das gar nicht aktiv. Aber irgendwann, wenn man nochmal zurückschaut, so, oha, also es fühlt sich immer mehr wie die Wahrheit an. Und das braucht halt Zeit. So. Plus, ich glaube, es gibt ja auch YouTube-Videos beispielsweise, wo Affirmationen irgendwie gesprochen werden. Ich finde, das kann eine gute Idee sein. Ich muss sagen, ich habe das gemacht eine Zeit lang. Für mich funktioniert das nicht so gut, weil das sind keine Glaubenssätze, die aus meinem Inneren kommen. Ich finde es viel cooler, mir die selbst auszudenken. Was brauche ich denn jetzt gerade in dem Moment? Weil das ist ja wandelbar. Das ist ja immer unterschiedlich, je nach Tag sozusagen. Und ich habe ein paar Beispiele mal für positive Glaubenssätze aufgeschrieben, beziehungsweise für positive Affirmationen. Und zwar, ich glaube an mich und meine Fähigkeiten. Ich kann alles erreichen, was ich will. Ich verdiene ein erfülltes, reiches und glückliches Leben. In mir steckt unendlich viel Potenzial. Die Reise selbst ist das Ziel. Ich bin geduldig, denn jeder Schritt, den ich mache, ist bereits Teil des Ziels. Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich bin nicht meine Leistung. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als ich, schöner, erfolgreicher, reicher, aber es wird niemals jemanden geben, der etwas erschafft, so wie ich es erschaffe, der spricht wie ich, der aussieht wie ich, der ist wie ich. Nichts und niemand ist perfekt. Perfektion ist subjektiv. Ich darf ein Anfänger sein. Ich darf Fehler machen. Ich bin genug. Damals, jetzt und in jedem Moment. Klingt irgendwie wie ein Gebet. Naja, so viel zu Affirmationen. Kommen wir zu Tipp 2. Übe dich im Umgang mit Kritik. Wenn du das super kannst und da voll der Pro drin bist, dann kannst du jetzt überspringen und ja, abschalten, was das Zuhören angeht. Aber mir persönlich fällt es ein bisschen schwer, habe ich diese Woche festgestellt. Und Kritik, habe ich auch erkannt, ist so etwas Positives, wenn sie konstruktiv ist. Denn eine meiner besten Freundinnen hat auch zu mir gesagt, dass sie beispielsweise am Anfang in ihrem Studium, als sie ja eine Arbeit gemacht hat, da auch total viel Kritik bekommen hat als Feedback. Und dass sie es dann aber eher nicht persönlich genommen hat und gedacht hat, oh Gott, das heißt, ich bin nicht gut genug oder ich muss noch mehr arbeiten, mich mehr anstrengen, also was auch immer. Also einfach, dass man es so auf sich als Person bezieht, dass man das Gefühl hat, so, ich bin Nichtskönner. Und das ist vielleicht nicht für mich gemacht. Wenn ich mich jetzt irgendwie dafür anstrengen muss, dann heißt das ja, dass ich einfach nicht dafür bestimmt bin. Sondern sie hat gemeint so, nee, also ich habe das gesehen als etwas, daran kann ich wachsen, okay, da kann ich lernen und super, ich kann mich hier jetzt verbessern. Und wieso würde ich denn studieren oder das gerade erst lernen, wenn ich es schon perfekt beherrschen würde? Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Also, ja, natürlich gehe ich dann in den Austausch und nehme das Feedback von jemandem, der viel mehr Erfahrung darin hat, an und setze das um. Das ist ja was richtig Positives für mich, weil ich besser werden kann dadurch. Und dementsprechend finde ich es richtig gut, wenn man es eben so in etwas Positives umwandelt und Kritik als solches sieht. Ich bin auch ganz schwer der Meinung, so sollte man Kritik auch sehen, weil Kritik ist nur schlecht, wenn sie nicht konstruktiv ist. Aber ansonsten ist es ja etwas Gutes. Es bringt dich voran. Das ist ja dein Antrieb für den Motor oder dein Antrieb des Motors. Genau. Und kommen wir jetzt zu Tipp 3. Die Überwindung bzw. Konfrontation. Dass man einfach anfängt. Also vor allem im Thema Perfektionismus. Fang einfach an. Wirklich. Man muss nicht perfekt für sowas sein und man muss einfach wirklich diesen kleinen inneren Kampf überwinden und sagen, hey, ich mach das jetzt einfach. Ich spüre das jedes Mal. Es ist manchmal anstrengend. Ich spüre diesen Widerstand, aber spüre den Widerstand bewusst und mach es trotzdem. Spüre die Angst und mach es trotzdem, wenn es was ist, was du machen willst, wie jetzt Solo-Traveln. Ich hatte voll Angst. Also, ich hatte total Angst. Aber ich habe mir gesagt, hey, ich mache das trotzdem. Ich setze mich in diesen Flieger rein. Weil das ist das, was ich will. Und ich weiß, dass es das Richtige ist, weil es sich richtig anfühlt. Oder fang an mit dem Projekt. Du kennst dich noch nicht aus. Mach dir einen kleinen Plan, mach dir eine kleine Struktur, informier dich und hab Geduld. Hab vor allem Geduld und ruf dir immer wieder in den Kopf, hey, das ist Teil des Prozesses. Ich mache jetzt gerade schon Fortschritt, auch wenn er noch nicht so sichtbar ist, wie ich mir das vorstelle und so weiter und so fort. Und sieh vielleicht auch das, was du anfängst, erstmal so ganz locker als Entwurf. Sag dir so, das ist ja erstmal ein Entwurf. Das haben wir tatsächlich in einem Seminar gelernt, noch im Studium. Fand ich irgendwie ganz cool, die Idee, dass man sich selbst so denkt, so, das ist noch nicht mein finales Produkt, sondern erstmal mein Entwurf. Und ich glaube, wenn man das immer mehr übt, diese Konfrontation und über diese Blockade, diese innere, ja, einfach darüber hinwegzutreten, wird es Step by Step und mit der Zeit auch immer einfacher für einen. Und dadurch sagt man sich selbst, hey, ich halte mich nicht zurück, ich mach's einfach. Kommen wir zu Tipp Nummer, ich glaube, es wäre Tipp Nummer 4, Zoom out. Also im Internet stand zum Beispiel auch die Idee von einem Erfolgstagebuch, finde ich ganz cool, aber ich persönlich journale einfach beispielsweise und was ich letztens auch gemacht habe, ist mir meine alten Journal-Einträge ein bisschen durchzulesen, das war auch echt cool. Und das kann einfach helfen, weil wenn man manchmal in diesem Moment sitzt, denkt man sich so, ja, was kann ich eigentlich? Habe ich irgendwie was erbracht? Und dann muss man manchmal so ein bisschen zurückdenken und sich denken, hey, guck mal, du hast die Schule abgeschlossen, du warst auf Reisen oder was es halt bei dir ist, das und das und das habe ich gemacht, das und das und das sind meine Stärken, dass man sich das mal in Erinnerung ruft. Und genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich selbst manchmal von einer objektiven Seite heraus, von außen betrachtet. Kommen wir zu Tipp Nummer 5, Austausch mit anderen. Also es hilft auch einfach, wenn man drüber spricht. Und wenn man vielleicht auch mit Leuten spricht, die relaten können beispielsweise. Ich glaube, das hilft immer ganz viel. Und man sollte da sich auch nicht irgendwie für schämen oder schlecht fühlen müssen und so. Und ja, kommt natürlich drauf an. Also ich bin eine Person, ich liebe es zu quatschen. Ich laber mit meinen Freunden gerne über alles. Ja, aber da muss man natürlich auch der Typ für sein. Aber ich finde das immer, ich weiß nicht, man fühlt sich dann immer so ein bisschen leichter. Als ich mir zum Beispiel so Stress gemacht habe, als ich jetzt das erste Mal Homeoffice hatte und von uns erwartet wurde, dass wir halt unsere Arbeiten, die wir bis dahin gemacht haben, reinschicken sollen, habe ich auch mit meiner Mama telefoniert, mit ihr so ein bisschen drüber geredet. Ich so, boah, Mama, ich stress mich so. Ich mache mir so einen Druck. Ich war heute so gestresst den ganzen Tag, weil ich das Gefühl habe, ich muss so performen und abliefern und Erwartungen erfüllen und ich will es perfekt machen von Anfang an. Und meistens kannst du ja reflektieren, während du drüber redest. Also, genau, das einfach irgendwie so, das sage ich dann gar nicht, weil ich will, dass die Person das, wie gesagt, löst für einen, weil das Gefühl sollte man einer anderen Person nicht vermitteln, finde ich. Aber einfach nur, weil das irgendwie hilft, so zusammen zu brainstormen und man fühlt sich leichter. Man hat das mal so runtergeredet und man weiß, oh, ich bin nicht alleine mehr. Irgendwie so. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 6. Nimm Komplimente an, Komplimente annehmen. Komplimente sind was Tolles und Leute machen meistens, also wenn es ehrliche Menschen sind, dann mit guten Absichten machen sie ja auch ehrliche Komplimente und meinen das so. Und ich habe früher so oft immer gesagt so, ach, ja, nee, ich war mir, oder keine Ahnung, das so runtergeredet so, nee, das war einfach Glück oder ja, diesmal hat es zum Glück ganz gut geklappt oder was auch immer. Oder wenn jemand sagt so, hey, ich finde, dass du hübsch aussiehst, dann so, ich weiß nicht, wie habe ich denn dann reagiert? Ich habe meistens, oder, oh, ich weiß es, dieses so von, dass man dann das Gefühl hat, man muss auch ein Kompliment zurückmachen, weil man es selbst nicht annehmen kann. Das beispielsweise auch. Nein, damit hören wir heute auf. Wenn wir ein Kompliment bekommen, dann sagen wir Danke und lächeln und freuen uns und wir dürfen uns auch freuen. So. Und trau dich von deinen Erfolgen zu erzählen. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt sich hinstellen muss und rausposaunen muss, was gerade so super läuft im Leben. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man diese Grundempathie verspürt, wann es auch einfach sozial passend ist, sich zurückzunehmen und nicht zu viel zu erzählen. Zum Beispiel, wenn mir jetzt eine Freundin erzählen würde, ich hatte heute den beschissensten Tag ever, dann würde ich ihr auch nicht eine Sprachnachricht machen, wenn sie mich jetzt fragt, und wie war dein Tag? Dann würde ich nicht lügen, dann würde ich sagen, wenn ich gerade den besten Tag hatte, würde ich halt sagen so, ich würde dann nicht sagen, oh mein Gott, das tut mir aber leid, dass du so einen doofen Tag hast, aber ich hatte heute so einen grandiosen Tag, heute ist so ein toller Tag, du weißt, was ich damit sagen will. Also ich würde dann natürlich trotzdem erzählen, so, das tut mir super leid, so mehr drauf eingehen, einfach weil ich merke, hey, okay, ihr geht's gerade echt nicht gut, sie braucht mich. Und trotzdem aber erzählen, und weil du noch gefragt hast, also mein Tag war echt gut heute, muss ich sagen, und einfach kurz was davon erzählen oder so, und das war's dann auch. Aber vor allem, wenn dich neutral jemand fragt, dann erzähl doch. Also sag das ruhig und sag, was du vielleicht auch auf die Beine gestellt hast. Ich finde, der Ton macht die Musik. Und es ist nicht arrogant, nur weil du über Sachen redest, auf die du stolz bist. Du darfst auf dich stolz sein. Und ja, So viel wollte ich dazu auf jeden Fall noch sagen. Ich glaube, das war es sogar. Ich habe noch einen, was ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe: narzisstische Züge sind gesund. Ja, ich wünschte, ich hätte die, weil das hilft halt mit dem Thema Selbstglaube. Ich habe da mit ein paar Leuten drüber geredet und fand das total faszinierend. Also, ich finde das total faszinierend, weil ich halt nicht weiß, wie das ist. Aber bei den Leuten ist das so. Also, die sind dann einfach überzeugt von sich. Und die zweifeln das nicht an. Also, die sind das. Und auf eine gesunde Art und Weise. Also nicht, dass sie überzeugt von sich komplett als ganze Person sind, die keine Fehler haben und alles richtig machen, sondern zum Beispiel, wenn die einen Skill haben und das ist die Leidenschaft von denen, sind die überzeugt darin, dass sie darin richtig gut sind. Und das ist schön, weil das ist wichtig und richtig. Und zum Abschluss möchte ich dir noch eine ganz kleine Empfehlung mitgeben. Ich habe meine Inspiration auch aus der Folge von Emma Chamberlain, falls du gerne englische Podcasts hörst beispielsweise. Sie hat nämlich einen Podcast auf Englisch und sie hat auch eine Episode über das Imposter-Syndrom aufgenommen. Beziehungsweise stellt sie da auch noch die 5 verschiedenen Typen vor. Und ich habe jetzt noch mal über ein paar andere Sachen geredet. Aber ich finde die Folge von ihr auch richtig cool. Ich habe mir die unfassbar gerne angehört. Und als kleiner Abschluss, ich habe gerade schon gesagt, dass die Folge zu Ende ist. I'm sorry, ist sie noch nicht. Habe ich mir noch was rausgesucht, was ich ganz cool fand, weil ich finde, das ist irgendwie motivierend, wie Balsam für die Seele und auch super spannend zu hören. Denn, was ich vorhin nämlich kurz angesprochen habe, man sieht ja immer die erfolgreichen Leute und denkt, die waren schon immer erfolgreich so gefühlt. Und man kennt die Geschichte nicht dahinter. Man sieht nicht, wie oft sind die hingefallen und wieder aufgestanden. Wie lange haben sie gebraucht, bis dieser Erfolg wirklich kam? Wie viele Jahre sind vergangen bis dahin? Und. Und deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und mir ein paar berühmte Persönlichkeiten rausgesucht und will dir dazu jetzt ein bisschen was vorlesen. Die erste Person, die ich mir rausgesucht habe, ist Walt Disney. Wir kennen ihn alle, wir kennen alle Disneyland. Vielleicht liebst du auch Disney, genau wie ich. Und ja, Walt Disney wurde wegen Mangels an Ideen von einem Zeitungsherausgeber gefeuert und ging auch mehrere Male bankrott, bevor er Disneyland erbaute. Wusste ich zum Beispiel nicht. Kommen wir zu Persönlichkeit Nummer 2, Albert Einstein. Sein Name ist ein Synonym für Intelligenz. Doch das war bei Albert Einstein nicht immer so. Als Kind begann er erst mit 4 Jahren zu sprechen, mit 7 Jahren zu lesen und galt als geistig behindert. Später gewann er den Nobelpreis und veränderte die Sichtweise der Welt auf die Physik. Als nächstes kommen wir zu Elvis Presley. Du gehst nirgendwo hin, Sohn. You ought to go back to driving a truck. Mit diesen Worten wurde Elvis Presley nach seinem ersten Auftritt in der Grand Ole Opry begrüßt, woraufhin er prompt gefeuert wurde. Nachdem er die Schlüssel des Trucks entsorgt hatte, wurde Presley zum größten Star der Welt und hinterließ ein Vermächtnis, das bis heute anhält. Und zu guter Letzt, J.K. Rowling, Harry Potter-Fans, aufgepasst! Bevor es einen Zauberer gab, gab es Sozialhilfe. Rowling war eine pleitegegangene, depressive, geschiedene, alleinerziehende Mutter, die neben ihrem Studium einen Roman schrieb. Jetzt ist Rowling eine der reichsten Frauen der Welt und denkt über ihre frühen Misserfolge nach. Und damit beendige ich die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich immer über Wünsche und Anregungen für nächste Episoden. Schreib das gerne hier bei Spotify unten in den Kasten oder mir auf Insta, einfach eine DM. Und natürlich auch jederzeit über Feedback. Ich werde unten auch ein Feld dazu eröffnen in Spotify, wo man einfach kurz seine Meinung zur Episode wiedergeben kann. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, wann immer du das hörst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.